Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir zusammenkommen in deinem Namen, Herr, dass wir dürfen von dir sein und dass du jedes Einzelne von uns lieb hast, dass du uns kennst, dass du jede unsere Lebenssituation weisst. Wir danken dir, Herr, dass wir bei dir dürfen geborgen sein, Zuflucht haben, dürfen sicher sein vor allen Stürmen und Angriffen, wo die Welt sich drin befindet. Wir danken dir, dass wir bei dir wohl aufgehoben sind. Ja, so wie der Psalmist so schön sagt, wenn mein Herz in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Herr, wir danken dir, dass du der treue, gute Herr und Heiland und Hirte bist. Amen. Gut, dann dürfen wir heute wieder eine Portion weiterfahren in diesem Thema zu Johannes 17. Wir sind ja dort bei den letzten Versen, eigentlich der Höhepunkt des hohepriesterlichen Gebetes, die Verse 20 bis 26. Und wir haben das letzte Mal etwas zusammengetragen, wodurch das Einssein aufgrund von dem, was der Herr Jesus hier betet, wodurch das kommt. Und das steht dort auf Seite 12 noch in diesem Kasten. Aufgrund von Johannes 17 können wir sagen, das Einssein unter den Gläubigen in der Gemeinde kommt durch die Bewahrung des Vaters. Christus bittet den Vater ganz konkret um Bewahrung, damit wir eins sein können. Das Einssein kommt natürlich eben durch die Fürbitte Jesu, und wir können ja ganz sicher sein, dass er nicht aufgehört hat, im Gebet einzutreten für die Seinen, wie uns das Wort auch sagt, zu Rechten des Vaters. Das Einssein kommt aber auch durch die Herrlichkeit, die der Herr Jesus uns gegeben hat. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir. Also die Herrlichkeit kommt, bewirkt ihren Teil zum Einssein. Im ersten Kapitel vom Johannesevangelium haben wir gelesen, dass die Herrlichkeit Jesu eigentlich aus Gnade und Wahrheit besteht. Das macht die Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde aus, Gnade und Wahrheit. Und dann, dass das Einssein durch die Innewohnung in uns bewirkt wird, vielleicht der wichtigste Punkt von allem. Seine Innewohnung in uns bewirkt das Einssein. Und seine Innewohnung bedeutet sein Wesen in uns. Dazu wollen wir noch etwas mehr hören heute Abend. Dann die Liebe des Vaters, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Liebe des Vaters in uns. Auch dies trägt zum Einssein bei. Und so haben wir gesehen, dass eigentlich das Einssein in der Gemeinde durch den Vater und durch den Herrn Jesus Christus garantiert wird. Sie garantieren für das Einssein. Das ist die eine Seite, aber gleichzeitig haben wir als Gläubige natürlich auch eine Verantwortung, weil auch das Wort Gottes dazu an vielen Stellen aufruft, dass wir eins sein sollen. Wir haben die Stellen gelesen das letzte Mal, dass wir einmütig sein sollen, dass wir gleichgesinnt sein sollen, dass wir mit einem Mund reden sollen, dass wir keine Spaltungen zulassen sollen in der Gemeinde, dass wir einander tragen und dass wir die gleiche Gesinnung haben sollen, wie Christus selber sie gehabt hat und so weiter. Ganz viele Aussagen, wo die Verantwortung auch uns gezeigt wird. Jetzt da auf Seite 13 steht oben diese Frage, die wir anschauen wollen: Was kann jedes einzelne Glied der Gemeinde beitragen zur Einheit? Ganz konkret aufgrund des Wortes Gottes. Dazu zuerst die Stelle aus 1. Johannes 1, Vers 3. Einfach ein Grundgedanke dazu. Das ist eine Stelle, Bibelstelle, überhaupt das erste Kapitel vom 1. Johannesbrief, das ganz wichtig ist zu dieser Thematik des Einsseins in der Gemeinde. Und da schreibt der Apostel Johannes: Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Und er meint damit die Person Jesu Christi, mit der sie wandeln durften, die sie erlebt haben, gesehen haben, gehört, getastet haben. Und genau das wollen sie den Gläubigen verkündigen, weitergeben. Und dann kommt ein Hina, ein Damit, aus einem bestimmten Grund, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist eine sehr zentrale und wunderbare Stelle, die man gerne überliest, aber es gibt doch mehrere Gedanken in dieser Stelle. Zum Beispiel, wenn da steht, dass sie das verkündigen wollen, die Apostel, was damit auch wir Gemeinschaft mit ihnen haben, ist schon in dieser Aussage ganz ein wichtiger Gedanke drin. Und zwar ist der Gedanke der, dass das Mitteilen, also man könnte auch verkündigen übersetzen mit das teilen wir euch mit oder das teilen wir mit euch. Das Mitteilen führt zur Gemeinschaft. Mitteilen ist ganz wichtig für die Gemeinschaft. Stellt euch vor, wir hätten eine gute, schöne, tiefe Gemeinschaft miteinander und jeder wäre völlig verschlossen, würde es nichts von sich preisgeben und nichts von sich mitteilen. Das ist unmöglich. Das kann nicht zur Gemeinschaft führen. Und vergessen wir nicht, dass Einssein und Gemeinschaft, das ist fast ein und dasselbe. Das ist eigentlich ein und dasselbe. Also das Mitteilen führt zur Gemeinschaft und die Apostel haben das als Vorbild vorgelebt und haben, das meint der Johannes, aber auch Apostel Petrus, erst recht Apostel Johannes, haben alles, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, was sie mit Gott erleben durften, haben sie mitgeteilt, auch als Lehre für die Gläubigen. Und das führt zur Gemeinschaft. Und dann sagen sie, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ihr mit uns. Das zeigt uns, dass für die Gemeinschaft in Einheit jedes Individuum entscheidend wichtig ist. Es gibt nicht einfach Individuen und dann gibt es irgendwo Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft besteht aus lauter Einzelnen und jeder Einzelne ist entscheidend wichtig. Wie sehr trifft das doch zu für die Gemeinde? Wie sehr trifft das zu, wenn wir vielleicht später auch noch im 1. Korinther 12 dann lesen, dann wird das dort auch sehr betont. Jedes Einzelne ist wichtig. Denn unsere Gemeinschaft, schreibt der Apostel Johannes, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Leider ist das zu wenig so übersetzt, wie es wirklich im Urtext heißt. Dort ist nämlich eine ganz bewusste, starke Betonung. Wenn man das im Deutschen wiedergeben möchte, könnte man zum Beispiel sagen, und unsere Gemeinschaft, ja, die unsrige, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist auf diese Weise formuliert im Griechischen. Und will damit sagen, Johannes will sagen, stellt euch vor, mit wem wir Gemeinschaft haben. Macht euch bewusst, ihr mit uns, das ist das eine. Aber stellt euch vor, mit wem ist unsere gemeinsame Gemeinschaft? Mit wem ist unsere Einheit? Mit Gott, dem allmächtigen Gott persönlich, mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Gedanke dahinter. In der englischen Bibel wird es ein bisschen wiedergeben. Dort sagt, our fellowship, truly our fellowship, wird dort übersetzt. Ja, wahrhaftig, unsere Gemeinschaft. Ich weiß nicht, warum dass man das im Deutschen nicht besser betont hat. Diese starke Betonung, die der Apostel Johannes auf die Tatsache legt, mit wem haben wir denn Gemeinschaft? Mit Gott, dem Schöpfer, mit dem heiligen, allmächtigen Gott, dem Tag und Nacht die Engel dienen, der Cherubim und Seraphim um sich versammelt hat, mit dem heiligen, mit ihm ist unsere Gemeinschaft, liebe Geschwister. Stellt euch das vor. Das sagt Apostel Johannes. Und ein weiterer wichtiger Gedanke zu der Frage, was kann jedes einzelne Glied der Gemeinde beitragen zur Einheit, ist sich bewusst machen, dass der Herr auch jedes einzelne der Gemeinde liebt mit seiner vollkommenen Liebe. Er liebt jedes einzelne. Er hegt und pflegt jedes einzelne. Das hat auch die Konsequenz, und das zeigt uns das Wort Gottes sehr deutlich, dass auch jedes Einzelne von der Gemeinde, wir treten nicht als Gemeinde vor den Herrn und er wird uns beurteilen, sondern jedes Einzelne wird ganz persönlich vor dem Herrn erscheinen, zu seiner Beurteilung vor dem Richterstuhl. Da gibt es auch erstaunlich viele Stellen dazu. Einige habe ich hier aufgeführt. Zum Beispiel eben im Römer 12 lesen wir, im Römer 14, Vers 12. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Jeder von uns für sich selbst, das zeigt, das soll nicht eine Drohung sein, sondern es soll auch eine Ermutigung sein, wie sehr der Herr sich um jedes Einzelne kümmert in der Gemeinde. Er bevorzugt nicht einfach die einen und die anderen sind weniger wichtig. Jedes ist genau gleich wichtig und ihm genau gleich lieb. Das dürfen wir auch daraus schließen. Oder in Offenbarung 22, Vers 12, haben wir auch kürzlich gehört, den Vers, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Es wird keines benachteiligt sein. Jedes wird ganz persönlich vom Herrn beurteilt werden. Das steht auch in Offenbarung 2, Vers 23. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Oder auch in 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Das ist ein Vers, der das Individuum, das Einzelne in der Gemeinde betont. Wenn Paulus schreibt, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Ich finde das schon so bewegend, diese Betonung jedes Einzelnen, die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt. Das zeigt, wie wichtig jedes Individuum, jedes Einzelne in der Gemeinde ist. Es kommt auf jedes Einzelne an. Und wir wollen noch aufschlagen, die letzte Stelle, die hier aufgeführt ist, 1. Korinther 12. Dieser bekannte und wichtige Abschnitt über diesen einen Leib in der Gemeinde, welcher aus vielen Gliedern besteht. Und da steht im Vers 18, nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Was für ein herrlicher Vers für eine Gemeinde, für uns als Gemeinde, dass wir uns das bewusst machen dürfen. Gott fügt die Glieder zusammen. Gott selber stellt zusammen, so wie er will, wie er gewollt hat, nicht wie Menschen gerne möchten. Es ist ein heiliges Gefäß, die Gemeinde, ein überaus für Gott kostbares Gefäß. Er fügt zusammen. Es hat mich neu bewegt, dieser Vers. Jedes Einzelne im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Das darf auch sehr tröstlich für uns sein. Genauso beten wir, dass wir weiter das Wachstum Gottes wachsen dürfen. Wenn die Menschen die Gemeinden wachsen, zum Wachsen bringen wollen, gehen sie ganz anders vor, als Gott vorgeht. Er ist derjenige, der das einzig echte Wachstum für eine Gemeinde geben kann. Weil er allein, so wie er will, die einzelnen Glieder zufügt. Und dann noch Vers 24 und 25, 24b. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Wie dürfen wir das Wachstum unserem Gott überlassen und sein Zusammenstellen? Er fügt und er gibt die Ehre. Er teilt die Plätze aus. Das ist so gut zu wissen. Und die Glieder sollen gleichermaßen füreinander sorgen. Und es soll keinen Zwiespalt im Leib geben. Was für ein herrlicher Organismus, der Leib, eine Gemeinde, die Gott wachsen lässt, die er zusammenfügt. Und sie besteht immer aus unvollkommenen einzelnen Gliedern. Das weiß unser Gott. Es ist für ihn kein Problem, dass wir alle noch so viel Erziehung und Formung seinerseits nötig haben. Trotzdem fügt er zusammen nach seinem Willen und er allein weiß, was gut ist. Dann eben, was kann jedes einzelne Glied der Gemeinde beitragen zur Einheit? Wichtig zum Beispiel auch das, dass sich jedes Einzelne bewusst macht, wie wichtig seine ganz persönliche Gesinnung zum Herrn, zu seinem Wort, zur Gemeinde ist. Jedes Einzelne muss seine Gesinnung, darf seine Gesinnung immer wieder überprüfen und auf den Herrn richten und lenken lassen. Sich bewusst werden, wo stehe ich in meiner Beziehung zum Herrn, zu seinem Wort, zu der Gemeinde. Weil das ist so wichtig für die Zukunft, nämlich für die persönliche Abrechnung vor dem Richterstuhl. Und da wird das Thema der Gläubige und seine Gesinnung in der Gemeinde ein überaus wichtiges Traktandum sein. Ein entscheidendes, wichtiges Traktandum. Was hat der Einzelne, wie ist er gestanden in der Gemeinde? Was hat er zur Einheit, zur Gemeinde beigetragen? Das wird ein ganz wichtiges Beurteilungskriterium sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber nicht nur für die Zukunft, auch für jetzt ist es so wichtig, sich bewusst zu machen, wie ist meine persönliche Gesinnung zum Herrn, zu seinem Wort, zu der Gemeinde, weil das so wichtig ist für die Gemeinschaft in Einheit der ganzen Gemeinde. Das ist entscheidend wichtig. Und weiter kann jedes Einzelne dazu beitragen, dass es in erster Linie bemüht ist um eine enge Beziehung zum Herrn Jesus. Jedes kann und soll in einer wachsenden, engen Beziehung zum Herrn Jesus stehen. Das ist ganz konkret möglich für jedes einzelne Glied, hier damit zur Einheit beizutragen. Der Herr betet das im Vers 21, Johannes 17, dieses Sie in uns, Sie in uns. Oder auch, wenn wir denken an Johannes 15, Vers 4, dieser Aufruf, dieses Gebot des Herrn, ganz einfach und gut verständlich, es ist nicht kompliziert, wenn er sagt, bleibt in mir, bleibt in mir. Wir haben gesprochen von der Gesinnung zum Herrn, meine ganz persönliche Gesinnung zum Herrn. Und der Herr ruft dich und mich auf. Bleibt in mir. Und fügt dann noch an, und ich in euch, ich bleibe in euch. An ihm wird es ganz sicher nicht fehlen. Denn gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Es gibt Gläubige, die sagen, es ist unmöglich, dass ein Gläubiger nicht bleiben kann. Aber ich kann das aus diesem Vers einfach mit Biegen und Brechen nicht hineinlesen, dass das nicht möglich wäre. Mit einem so klaren, mit einem so wichtigen, klaren Gebot. Und noch mit dem Vergleich, denn wenn eine Rebe nicht bleibt, kann sie nicht Frucht bleiben. Drum bleibt in mir. Das sagt er doch nicht Halbgläubigen oder Ungläubigen. Das sagt er doch Gläubigen. Wir wollen es einfach so nehmen, wie es da steht. Er sagt es uns, bleibt in mir. Wir dürfen in ihm bleiben. Und wenn wir versagen und wenn wir schwach sind und wenn wir in Sünde fallen, was auch immer, das hindert uns nicht daran, in ihm zu bleiben. Das hindert uns nicht daran, um Vergebung zu beten, uns reinigen zu lassen und dann wieder die Gemeinschaft mit dem Herrn zu praktizieren. Das hat nichts damit zu tun, dass man vollkommen perfekt sein müsse, um das ausüben zu können. Das ist eine Unterstellung. Das wissen wir. Wenn jemand sagt, er habe keine Sünde, so betrügt er sich selbst. Wenn wir aber bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann möchten wir noch eine Stelle zusammen lesen, ist auch eindrücklich, Johannes 21. Das Thema ist, dass jedes einzelne Glied in einer wachsenden, engen Beziehung zum Herrn Jesus Christus stehen soll. Das Beispiel von Petrus hier, Johannes 21, von Vers 19 bis 22. Nach diesen bekannten, eindringlichen, beeindruckenden Gespräch, Dialog zwischen dem Herrn und dem Petrus. Hast du mich lieb, Petrus? Ja, Herr, du weißt es doch. Dreimal bezeugt er, ich liebe dich, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann die Antwort des Herrn. Ja, als du jung warst, gingst du den eigenen Weg. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. An einen Ort, der jetzt nicht deinem Willen entsprechen würde. Aber wenn du gereift bist, dann wirst du deine Hände ausstrecken und dich führen lassen. Was für ein herrliches Bild auch vom geistlich Reifen, dass wir unsere Hände ausstrecken und uns von ihm führen lassen. Dann Vers 19, dies aber sagt er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Ist das nicht herrlich, diese Erneuerung auch der Berufung des Petrus? Das hat ja Petrus nicht zum ersten Mal gehört vom Herrn Jesus. Folge mir nach. Aber nach dem, was er erlebt hat, nach seinem tiefen inneren Zerbruch, den er an sich selbst erlebt hat, ist der Herr Jesus so treu und so voller Sensibilität für den Petrus und voller Liebe, dass er ihm das erneuert und ihn noch wieder und ihm zeigt, der Ruf gilt genau gleich, Petrus. Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen. Das ist natürlich der Apostel Johannes selber, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Jetzt wird er recht deutlich, der Herr. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Das war auch wieder eine Lektion für den Petrus. Und es zeigt uns die Wichtigkeit des Einzelnen. So wichtig nimmt der Herr jedes Einzelnen. Genau das sagt er jedem Einzelnen von uns. Folge du mir nach. Ja, Herr, aber was ist mit dem und dem? Du weißt, und was da passiert ist und was da ist, was ich, folge du mir nach. Das kann jedes Einzelne beitragen, sich das bewusst machen, dass der Herr Jesus sie oder ihn ganz persönlich ruft in die enge Nachfolge, in eine wachsende, enge Beziehung, jedes Einzelne von uns zum Herrn. Jedes von uns ist aufgerufen, ihm näher und näher zu kommen. Folge du mir nach. Es gibt nichts Besseres zum Beitragen an die Einheit in der Gemeinde, als darauf immer wieder zu reagieren und zu sagen, ja Herr, ich will, hilf mir, ich will dir ganz eng nachfolgen. Eine wachsende Beziehung zum Herrn bedeutet, er bekommt mehr und mehr Raum in mir. Wir müssen das auch immer wieder ausformulieren. Was heißt denn eine Beziehung zum Herrn Jesus? Eine wachsende Beziehung. Es hat viel mit Wachstum zu tun, unsere Beziehung zum Herrn. Wir sehen, das Leben von Petrus ist ein Paradebeispiel dafür, was er für Wachstumsschritte machen durfte. Und es hat zu einem immer engeren Weg mit dem Herrn geführt, zu einer immer besseren, wachsenden Beziehung zum Herrn, weil der Herr Jesus selber ihm geholfen hat. Und für uns bedeutet es, er bekommt mehr und mehr Raum in mir. Und das ist tatsächlich nur möglich, wenn dieses riesengroße Ich, wenn dies kleiner und kleiner wird. Es gibt keinen anderen Weg, als dass unser Ich kleiner und kleiner wird. Ich bin, dieses Ich ist mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich aber nicht mehr dieses Ich, sondern Christus lebt in mir. Diese wichtige Lehre des Paulus, die er so selber erlebt und durchlebt auch hat. Und wir müssen dürfen realisieren, dass der Herr Jesus nie, der Geist Gottes nie, einfach durch Druck oder durch Zwang sich den Raum in uns nimmt. Das tut er nicht. Wir dürfen es ihm abgeben und wir sollen ihm den Raum abgeben. Und eine wachsende Beziehung bedeutet, dass dieses Ich in ihnen, im Johannes 17, das sagt er ja kurz hintereinander zweimal, ich in ihnen im Vers 23 und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und die letzten drei Worte dieses herrlichen Kapitels sind ebenfalls diese drei Worte. Ich in ihnen. Punkt. Das ist das Abschluss, der Abschluss, die Abschlussworte des Herrn in diesem hohen priesterlichen Gebet. Ich in ihnen. Und das bedeutet eine wachsende Beziehung zum Herrn. Dass dieses Ich in ihnen, er in mir, dass dies immer mehr Realität wird. In meinem Innersten, in meinem ganz normalen Alltagsleben. Und wenn der Herr Jesus, wenn das immer mehr Realität wird, er in mir, dann bedeutet das, dass sein Wesen in mir immer mehr den Ausfluss meines Lebens prägt. Ist das nicht ein Geschenk, ein Gnade und ein Vorrecht? Wenn alles, was uns aus unserem Leben ausfließt, immer mehr geprägt sein darf vom Wesen des Herrn Jesus. Was ist das für ein Vorrecht? Wenn aus uns, und das sagt ja auch Johannes 7, aus unserem Leib sogar Ströme lebendigen Wassers fließen dürfen. Und das hat mit dem Wesen Jesu in uns zu tun, diese Ströme lebendigen Wassers. Weil dieses Wasser kommt nicht von uns selbst, schon gar nicht von unserem Ego. Und jetzt lesen wir noch einmal in Johannes 15 diese zwei herrlichen Verse, Vers 4 und 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Es hat eine große Tragik mit dem menschlichen Wesen, dass es sich so schnell selber betrügt und selbst von sich überzeugt ist und eigentlich denkt, ich kann eigentlich doch viel tun. Und ich befürchte, dass viele Christen erschrecken werden über sich selber, wie sie sich betrogen haben und gedacht haben, was sie alles tun für Gott. Und realisieren müssen, es war aus dem eigenen Antrieb, es war aus der Ego-Überzeugung, es war aus dem eigenen Fleisch, es war aus der eigenen Kraft. Es ist alles wertlos, wertlos. Ist das nicht schrecklich? Dann wollen wir lieber die allerkleinsten Mäuschen sein jetzt in dieser Welt, aber nicht darauf hereinfallen, uns einzubilden, was wir alles Wichtiges tun für den Herrn, und es ist aus eigener Kraft. Ganz einfach, bleibt in mir, dann werdet ihr Frucht bringen. Und die Frucht ist primär nur für Gott sichtbar und für den Herrn Jesus. Ja, das sind tiefe geistliche Geheimnisse, das wird mir immer bewusster. Lassen wir uns nicht betrügen von unserem eigenen Fleisch oder von unserer Umgebung. Wir wollen den Herrn bei seinem Wort nehmen. Und es ist die logische Konsequenz, es geht nicht anders. Wer in ihm bleibt, der bringt Frucht. Wenn durch eine wachsende Beziehung zum Herrn immer mehr von ihm, von seinem Wesen in mir drin ist, so wird mein ganzes Leben immer mehr geprägt sein von seinem Geist, vom Heiligen Geist, von seiner Liebe. Das ist gar nicht anders möglich. Ich habe mir dann noch Epheser 4, 3 aufgeschrieben. Dort geht es auch um die Einheit in diesem Zusammenhang. Das ist auch dieses Gebot des Paulus an die Gläubigen, Epheser 4, 3. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Wie sollen wir das wie sollen wir das praktisch umsetzen, dieses Gebot von ihm? Genau indem wir unserem Herrn den Raum geben, indem wir auf die Beziehung zum Herrn achten, indem wir um diese wachsende Beziehung ringen und beten und darum bemüht sind, dann wird automatisch der Geist Gottes in uns den Raum finden, dass das Realität wird, dass wir die Einheit des Geistes, die durch den Geist bewirkte Einheit, auch bewahren könnten. Wie sollte ein Gläubiger erfüllt sein mit dem Geist Gottes und das wird nicht Realität, dass die Einheit durch den Geist bewahrt wird, erhalten wird, praktiziert wird. Und dies alles zusammengenommen, dies führt mit göttlicher Garantie zu vollendeter Einheit und Gemeinschaft. Das, wovon der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 23 spricht, das ist eine gewaltige Aussage, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Und Gott gibt die Garantie dazu. Der Herr selber garantiert diese vollendete Einheit. Wenn jedes einzelne Glied in der Gemeinde diese Ausrichtung hat, eine wachsende Beziehung zum Herrn. Er bekommt mehr und mehr Raum in mir. Das Ich gebe ich immer wieder auf den Altar und bete, dass er mich kleiner und kleiner macht, damit er größer werden kann. Was es auch für mich bedeutet, was auch immer die Kosten dafür sind. Man kann das ja fast nicht fassen, diesen Ausdruck, dass der Herr von vollendeter Einheit spricht. Von vollendeter Einheit. Und es erscheint mir nicht, dass er das ausschließlich bezieht einmal auf die Ewigkeit bei ihm. Es scheint mir viel eher, dass er das meint für das Leben der Gläubigen hier auf dieser Erde, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Denn dadurch soll die Welt erkennen. Im Himmel einmal ist es nicht mehr nötig, dass die Welt erkennt. Die Welt wird nicht mehr da sein. Also ist doch dieser Ausdruck, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, für dieses Erdenleben bestimmt, für das Werk der Gemeinde auf dieser Erde, damit die Welt erkennen kann. Damit der Welt das Erkennen, dieses lebenswichtige Erkennen ermöglicht wird. Natürlich geht es um das Erkennen des Herrn, dass es wahr ist, was die Bibel sagt, dass es stimmt, dass er der Retter ist. Das muss die Welt erkennen. Mit Garantie zu vollendeter Einheit und Gemeinschaft. Und jetzt wollen wir dazu noch einmal kurz den 1. Johannesbrief 1 aufschlagen. Diese Abschnitte im 1. Johannesbrief, ich glaube, die kann man nie bis an den Grund ausloten, weil so tiefe geistliche Wahrheit darin ist. Immer wieder von einer anderen Seite trifft vieles darauf davon zu. Und so geht es mir immer wieder auch mit diesen Versen, hier im Vers 6 und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das alles, was wir jetzt gesagt haben, was das Kind Gottes, das einzelne Glied in der Gemeinde zur Einheit beitragen kann, indem es sich prüft und seine persönliche Beziehung zum Herrn im Fokus hat und darin wachsen will, das bedeutet eigentlich das, was hier zusammengefasst ist, im Licht wandeln. Wenn wir aber im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und im Licht wandeln ist nur möglich oder wird Realität im Moment, wo das Wesen des Herrn Jesus in einem Menschen die Führung hat, die Oberhand hat. Sein Wesen in mir bedeutet, sein Geist wirkt, hat den Raum in mir. Seine Liebe hat den Raum in mir. Und dieses im Licht wandeln dann, dieses sein Wesen in mir, das führt zur Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das ist gleichbedeutend mit, so sind wir eins im Herrn. Es ist gar nicht anders möglich. Dann wird die Einheit völlig automatisch und völlig von alleine Realität sein. Wir haben gesagt, eben Einssein und Gemeinschaft sind nicht voneinander zu trennen. Das ist eigentlich das Gleiche. Biblische Gemeinschaft ist das Gleiche wie Einssein. Es ist unmöglich, dass Menschen gute Gemeinschaft miteinander haben können und sie sind nicht eins. Das ist unmöglich. Oder umgekehrt, dass Menschen eins sind im Herrn, aber sie haben keine Gemeinschaft. Das gehört zusammen, das ist untrennbar. Und so komme ich zu diesem Fazit unten auf Seite 13. Das ist mir wirklich in den letzten Wochen sehr, sehr wichtig geworden und sehr bewusst geworden, dass das eigentliche Thema in Johannes 17 nicht die Einheit unter den Gläubigen ist, sondern das eigentliche Thema ist die wachsende und enge Beziehung jedes Einzelnen zum Herrn. Und daraus folgt diese Veränderung, diese Metamorphose, wie das Wort Gottes das ja wörtlich so ausdrückt, diese Veränderung in sein Wesen und dadurch auch wieder die Erfüllung mit dem Geist und der Liebe Gottes. Ich in ihnen, sie in uns. Das ist das zentrale Anliegen des Herrn. Genauso wie sein Anliegen war, den Petrus ganz zu gewinnen wieder, mit dieser eindrücklichen Begebenheit am Ende des Johannesevangeliums, ihn ganz zu gewinnen, ist sein Anliegen hier für uns alle, ich in ihnen und sie in uns. Durch diese, oder was diese Beziehung, diese enge Beziehung mit ihm in so kurzen Worten so eindrücklich ausdrückt. Dass er in uns wohnt und wir in ihm. Was ist das für ein Bild für Gemeinschaft? Wie enger könnte das Bild noch sein, wie deutlicher, was Gott unter Gemeinschaft versteht? Dass wir in ihm sind, dass er in uns ist. Und das hat natürlich sehr viel mit der Herrlichkeit zu tun, von der Herr Jesus ja immer wieder spricht in Johannes 17. Warum spricht er so viel und so oft von der Herrlichkeit? Für uns bedeutet das, dass wir uns nicht primär um die Einheit kümmern müssen in der Gemeinde, aber vielmehr, primär um meine ganz persönliche Beziehung zum Herrn und um den Raum für die Liebe Gottes in meinem Leben. Das muss unser Fokus sein, jedes ganz persönlich für sich. Und das andere folgt ganz automatisch aus einer tiefen, wachsenden Beziehung zum Herrn. Folgt ganz automatisch die Einheit. Er hat die Garantie dafür gegeben und spricht sogar von vollendeter Einheit. Es wird uns einfach immer wieder mit Traurigkeit bewusst, dass wirklich der größte Feind dieser Einheit, dieser Liebe auch zum Herrn, der Beziehung zu ihm, schlussendlich immer wieder unser Ego ist, die Selbstliebe. Die Selbstliebe ist das genaue Gegenteil von dem, wozu der Herr die Jünger auffordert, nämlich zur Selbstverleugnung. Der Weg zur vollendeten Einheit geht nicht ohne, dass jedes Einzelne seine höchste Priorität in Beziehung zum Herrn setzt und sich bewusst wird, es geht um die Verleugnung meines Egos. Ohne das ist Einheit nicht möglich. Beziehungsweise ist das größte Hindernis für die Einheit. Und darum braucht jedes von uns diese neue Gesinnung, diese Veränderung, diese Metamorphose, wenn wir an Römer 12,2 denken, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verändern. Metamorpheo ist genau dieses Wort gebraucht. Lasst euch verwandeln, verändern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Wir können unsere Gesinnung nicht selber verändern. Überhaupt nicht. Allein der Herr Jesus kann das tun, allein das Wort Gottes, der Geist Gottes, seine Gnade, seine Erziehungswege können unsere Gesinnung verändern. Aber es steht ja auch nicht, verändert euch selbst, sondern es steht, lasst euch verändern. Wir müssen nicht verändern, wir müssen nur lassen. Lassen. Lasst den Herrn es tun. Weil man kann sich sehr leicht dagegen sträuben. Und dann zwingt er uns nicht, aber lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Ja, bis hierher heute Abend. Ich möchte dann noch einen wichtigen Nachtrag zu diesem eindrücklichen Vers 2 von Johannes 17 machen. Da fahren wir dann das nächste Mal weiter.